Eine der wichtigsten Säulen des deutschen Sozialstaats ist einsturzgefährdet. Den gesetzlichen Krankenkassen geht das Geld aus. Die Ausgaben steigen fast doppelt so stark wie die Einnahmen. Viele Kassen haben die Beiträge deshalb erhöht, einige auf über 17%. Für viele der mehr als 74 Millionen gesetzlich Versicherten bedeutet das eine gravierende Belastung. Trotzdem wird das Loch immer größer. Ginge die Entwicklung so weiter, dann würden laut Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen schon im kommenden Jahr 19 Milliarden Euro fehlen. Deshalb hat die Bundesregierung seit Frühjahr an einer Gesundheitsreform gearbeitet, die nun vom Bundestag beschlossen werden soll. Sie soll die gesetzlichen Krankenkassen entlasten, ohne dass die Beiträge weiter steigen. Wie funktioniert das? Was muss sich strukturell ändern, damit das Gesundheitssystem gerettet werden kann? Welche pragmatischen Lösungen gibt es dafür und was lässt sich daraus für andere deutsche Herausforderungen lernen? Ich bin Florian Harms und spreche hier im Podcast Vorangedacht mit Menschen, die Probleme nicht nur beklagen, sondern Ideen für Lösungen mitbringen. Mein heutiger Gast mischt sich seit Jahren in die Debatte um das kränkelnde Gesundheitssystem ein. Lauter als andere Vertreter seiner Branche. Er ist Arzt, war Partner bei der Boston Consulting Group und führt seit 2012 die Techniker-Krankenkasse mit über 12 Millionen Versicherten die größte deutsche Krankenkasse. Herzlich willkommen, Jens Baas.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass Sie da sind, gesund und munter.
Ja, absolut.
Alles fit, alles frisch?
Ja, muss ja, weil ich glaube, bei der politischen Lage ist es besser, man ist fit.
Man ist fit, obwohl Sie heute Morgen nichts gefrühstückt haben. Ich habe gerade gelernt, dass Sie nichts frühstücken morgens. Ist das so gesund?
Es ist gesund, glaube ich. So eine gewisse Zeit lang nichts zu essen ist ja durchaus gut. Ich habe es mir aber nicht aus Gesundheitsgründen abgewöhnt, sondern weil ich ja früher in der Chirurgie tätig war und wir so früh angefangen haben zu arbeiten, dass ich so früh nichts essen konnte.
Okay.
Und deswegen habe ich es mir einfach abgewöhnt.
Aber später am Tag kriegen Sie dann schon mal was?
Ich esse zu Abend. Also ich bin eigentlich nur Abendesser.
Ist das so gesund?
Es lässt sich meistens den Arbeitstag nicht besser einordnen.
Verstanden. Herr Baas, in diesem Podcast geht es ums Mutmachen. Offen gestanden fällt es mir und meinen Kolleginnen und Kollegen schwierig und es ist uns auch bei der Vorbereitung etwas schwer gefallen, die Zuversicht zu bewahren, weil ja das deutsche Gesundheitssystem so verkarstet ist. Es gibt so viele Interessen, auch Lobbyinteressen, die alle irgendwie an diesem System zerren. Es gibt immer mehr alte Menschen in Deutschland aufgrund des demografischen Wandels. Es gibt ja absurde Abrechnungsregeln, die man eigentlich als Normalsterblicher gar nicht mehr richtig durchschauen kann. Und zugleich ist es ja das teuerste Gesundheitssystem in Europa, aber mitnichten das beste. Ja. So die durchschnittliche Lebenserwartung von jemandem, der in Deutschland lebt, ist so im Mittelfeld etwa.
Ne? So ist es, ja.
Deshalb mal vorangefragt als erstes, wer hat das System so in die Krise geritten? Waren das Politiker, waren das Lobbyisten, waren das die Bürger? Was ist da passiert?
Ja, alle. Ich glaube, das ist die ehrliche Antwort. Die ehrliche Antwort ist, wir haben eben ein System, was jahrelang wirklich extrem gut finanziert ist. Sie haben es ja selber gesagt, wir haben eins der teuersten Systeme mit mittelmäßigen Ergebnissen, auch keine schlechte, aber eben nur mittelmäßige, dafür geben wir sehr viel Geld aus und haben uns jahrelang eben ein bisschen auch in die Tasche gelogen, dass man glaubt, das kann immer so weitergehen. Gerade die letzten Jahre haben wir gesehen, hat man wirklich auf Reserve gelebt, nicht nur in der Welt, sondern auch im Gesundheitssystem und haben dort eben viele, viele Dinge, die man auch so ein bisschen verstecken konnte, also zum Beispiel Krankenkassenrücklagen komplett aufgebraucht. Da hat man in den letzten Jahren einfach Raubbau betrieben und jetzt ist einfach alles weg und jetzt fällt es auf. Das heißt, wir haben nicht das Problem auf einen Schlag da, sondern das Problem ist auf einen Schlag nicht mehr kaschierbar. Und deswegen haben wir jetzt diese große Debatte über eine Spardiskussion erstmal und dann ja perspektivisch auch eine Debatte, die finde ich viel wichtiger ist, wie können wir das System strukturell besser aufstellen.
Trotzdem nachgefragt, wenn es viele Verlierer gibt, gibt es ja manchmal auch Gewinner. Wer profitiert von der gegenwärtigen Situation?
Von der gegenwärtigen profitiert, glaube ich, noch keiner. Von der Situation, wenn wir eine Strukturreform bekommen, von der ich davon ausgehe, dann sollten idealerweise sehr viele davon profitieren, nämlich auf jeden Fall mal die Patienten. Denn man darf nicht vergessen, ein Gesundheitssystem ist in erster Linie für die Patienten da. Manchmal glaubt man ja, es ist da für die Leute, die darin arbeiten. Das ist ein Irrtum, sondern die Patienten sind natürlich die, die im Mittelgrund stehen müssen. Also muss jede Strukturreform sich überlegen, wie kann ich die Versorgung der Patienten verbessern. Mit dem zweiten Nebeneffekt, wie kann ich es bezahlbar halten? Denn wir alle bezahlen ja das Gesundheitssystem. Ich ärgere mich manchmal, wenn dann gesagt wird, die Krankenkassen bezahlen was nicht. Ich bezahle gar nichts. Wir verteilen Geld um. Das sind ja Beiträge, die dann wieder nach unten kommen. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir so ein System auch bezahlbar halten. Und erst danach kann man überlegen, was bedeutet das für die Menschen wie mich, die in dem Gesundheitssystem arbeiten. Und da bin ich aber auch von überzeugt, dass das Schöne an der Reform eigentlich, viele sind ja gar nicht zufrieden mit dem, was sie arbeiten. Sie sagen, sie haben viel zu viel Bürokratie. Ärzte sagen, man hat zu wenig Zeit am Patienten, man muss viel mehr irgendwelche Papiere ausfüllen. Das heißt, da ist ja auch eine Unzufriedenheit. Und deswegen hat so eine Strukturreform eigentlich auch ein sehr, sehr großes Potenzial, auch für die, die im Gesundheitssystem arbeiten, das Leben einfach besser zu machen. Das Problem ist, und deswegen kommen diese Reformen nicht voran, Trotzdem gibt es natürlich sehr viele Menschen, die sehr gut verdienen in dem Gesundheitssystem.
Über die möchte ich gleich noch sprechen.
Und kommen auch wir noch,
weil
dazu.
Wir jetzt schon mittendrin sind in der Strukturreform, aber noch mal einmal vorausgeschickt, noch mal von oben drauf geblickt. Jetzt haben wir gerade gesagt, die Lebenserwartung in Deutschland ist, obwohl das System so teuer ist, eher so im Mittelfeld. Es gibt jetzt andere Länder wie Spanien, Italien, Schweden, da ist die Lebenserwartung sehr viel höher.
Ja.
Was machen die besser als wir?
Na, erst muss man sagen, Lebenserwartung ist nicht nur Gesundheitssystem, sondern Lebenserwartung sind ja auch viele Dinge wie Ernährung, Lebensstil und solche Sachen. Also man darf nicht eins zu eins sagen, das Gesundheitssystem ist verantwortlich für die Lebenserwartung.
Also die essen besser,
die essen
Italiener,
besser,
keine Frage. Schweden würde ich schon bezweifeln.
Ja, Köttbullar, da hat vielleicht dann Gesundheitssystem auch eine gewisse Rolle, also spielt durchaus eine Rolle, die mit drin ist. Ist übrigens nicht nur Lebenserwartung, sondern bei anderen Parametern ist noch klarer, dass es Gesundheit ist. Also Themen wie Säuglingssterblichkeit, Überleben bei bestimmten Tumorraten. Also all das sind Parameter, bei denen wir mittelgut sind. Und die haben nun definitiv mit dem Gesundheitssystem zu tun, wie ich dort überlebe. Was ist der Unterschied, den die haben? Wir haben ein Problem im Gesundheitssystem, das wir früher sehr stark als Stärke gesehen haben, sich aber zunehmend eben als Schwäche zeigt. Wir haben nämlich ein sehr, sehr, sehr ungesteuertes System. Es ist ein bisschen chaotisch. Wenn ich als Patient irgendwas habe, dann ist, was mit mir passiert, ziemlich zufällig. Gehe ich zu dem Arzt oder zu dem Arzt, kann nachher eine ganz andere Überweisung haben. Ich kann selber entscheiden, gehe ich mal zu 5 verschiedenen Spezialisten und guck mal, wer es mir irgendwie glaubt. Dann gehe ich zu 3 anderen Ärzten. Dann ist es Zufall, in welches Krankenhaus ich eingewiesen werde. Bei bestimmten Tumorerkrankungen ist es immer noch so, dass mehr als die Hälfte der Patienten behandelt wird in Zentren, die gar keine Tumorzentren sind. Das gibt es in anderen.
Aber die werden trotzdem nicht abgewiesen, weil man es ja abrechnen kann.
Weil man es abrechnen kann, weil es manchmal auch, sage ich mal, wenn ich es ein bisschen flapsig sage, der dortige Operateur sagt, ja super, sowas kann ich auch noch, das mache ich jetzt auch.
Oder wollte ich schon immer mal versuchen?
Das hoffe ich mal nicht, dass er das tut. Aber er sagt, früher habe ich in der Uni gelernt, jetzt bin ich Chefarzt in dem kleinen Krankenhaus, in der Uni habe ich es doch auch gekonnt, kann ich noch auch. Und selbst wenn er es noch kann, ist halt sein ganzer Apparat nicht drauf eingerichtet.
Ist nicht in der Übung.
So ist es.
Und das deswegen, ist in Spanien und in Schweden anders?
Das ist in vielen anderen Ländern anders, weil die gesteuertere Systeme haben.
Okay, das heißt, da muss man gezielt in ein bestimmtes Krankenhaus.
Ja, da gibt nicht ein Arzt und sagt, okay, du hast diese Erkrankung und wenn du diese Erkrankung hast, haben wir folgende Zentren, in denen wird das gemacht und ich steuere dich da auch ein bisschen durch. Und diese Steuerung fehlt bei uns. Und früher wurde es als komplette Freiheit begriffen. Ich glaube, dass eine gewisse Steuerung einem als Patient auch hilft. Denn man hat ja meistens zum ersten Mal hoffentlich eine Erkrankung und zumindest nicht dauernd. Und deswegen ist es schon gut, wenn ein System einem hilft und sagt, da ist jemand, der kann es auch wirklich und das musst du machen. Das solltest du auch nicht machen. Wir machen auch viel zu viel teilweise im Gesundheitssystem. Und deswegen brauchen wir da eine klarere Struktur.
Und da ist ja auch schon angefangen worden, schon unter der alten Bundesregierung, die Ampelregierung, der damalige Minister Karl Lauterbach hat ja auch schon gesagt, er will die Krankenhäuser sehr viel klarer steuern. Was ist sinnvoll, was behandelt man wo? Zweiter Aspekt, aber jetzt nochmal, bevor wir tiefer reingehen, gefragt, offen gestanden, ein Problem an dieser ganzen Befassung mit dem Gesundheitssystem, geht sogar mir als Redakteur so, ist ja die Sprache. Diese fürchterlich hölzerne Sprache, also Beitragsbemessungsgrenze, erweiterter Risikostrukturausgleich, Sachleistungsprinzip. Ganz ehrlich, wer denkt sich solche Wortungetüme aus?
Das ist eine gute Frage. Ich habe jahrelang versucht, Journalisten zu erklären, was der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich ist.
Was ist das denn?
Und jeder hat mir gesagt, wie soll ich da bitte einen Artikel drüber schreiben? Wie soll die Überschrift aussehen über den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich?
MO und so weiter.
Also gibt es auch die Abkürzung in der Tat. Nein, das ist in der Tat ein Problem. Und das zweite Problem ist, es ist eben sehr kompliziert. Und das dritte Problem ist, es ist eigentlich nie so, wie es auf den ersten Blick aussieht. Es ist wie so eine Zwiebelschale. Das oberste Argument ist nie das Argument, was zählt. Das oberste Argument ist immer, es geht ja um den Patienten. Überraschung, es geht sehr oft gar nicht über den Patienten, sondern es geht um ganz, ganz andere Interessen. Man muss erst sehr lange im System sein, um zu verstehen, was ist denn wirklich das Argument dahinter. Und es ist, wie gesagt, selten der Patient, sondern es sind oft sehr egoistische Argumente, die dahinter stecken.
Das spricht ja dafür, dass einfach so viele Lobbyinteressen dann in diesem System gebündelt sind. Da mal zu Ihnen persönlich gefragt. Sie haben ja früher in der Unternehmensberatung gearbeitet. Da haben Sie zeitweise auch mit Pharmafirmen zusammengearbeitet, haben Sie also beraten, wie Sie Ihre Gewinne maximieren können. Heute kämpfen Sie als Krankenkassenchef quasi auf der anderen Seite. Wie kam es zu diesem Wandel? Was hat Sie da bewogen?
Ja, also in der Tat habe ich ja angefangen sozusagen als Arzt relativ neutral. Ich wusste wenig über die Pharmaindustrie. Ich wusste ehrlich gesagt auch wenig über das Gesundheitssystem. Lernt man als Arzt alles nicht. Und habe dann aber nach vielen Beratungen in der Pharmaindustrie irgendwie gesagt, ich will das nicht, weil das Thema schon sehr klar bei vielen Aufträgen, die wir hatten als Beratung, war eben, ich habe ein Medikament, wie kann ich jetzt den möglichst höchsten Erstattungspreis dafür bekommen? Und ich würde sagen, aus Sicht einer Pharmafirma ist das ein legitimes Ziel. Ich habe für mich irgendwann gesagt, ich möchte das nicht, weil ich finde, ein Medikament ist eben nicht ein iPhone oder ein Porsche, wo ich mich hinstellen kann und sagen, gut, der Preis, den ich kriegen kann, ist halt der, den ich kriegen kann, je mehr, desto besser. Wenn ich halt einen Krebs habe, dann ist es eben nicht, ich kann mir den Porsche nicht kaufen, wenn ich ihn nicht will, sondern brauche ich das eben. Und ich finde, in einem System, wo man ein Produkt hat, was jemand einfach braucht, ist das primäre Ziel zu sagen, wie kriege ich möglichst viel Geld, eins, mit dem ich mich schwer getan habe. Und das möchte ich nicht. Und habe deswegen gesagt, ich möchte lieber auf die andere Seite, diejenigen, die dafür sorgen, dass sowas für alle zugänglich ist. Die haben gerade ein bisschen gesprochen, was schlecht ist am deutschen Gesundheitssystem. Was super ist am deutschen Gesundheitssystem ist, dass alle Menschen, die gesetzlich versichert sind, die tollsten Therapien bekommen. Es gibt nirgends auf der Welt, dass man so einen Zugang hat zu wirklich tollen Therapien. Und das möchte ich auch gerne behalten. Ich habe als Arzt, vielleicht noch einen Einsatz dazu, als Arzt auch mal in den USA gearbeitet, wo das nicht so war. Und ich habe mit Patienten geredet, denen ich gesagt habe, hör mal, klar könnte man dich behandeln, aber du kannst es dir leider nicht leisten.
In den USA muss man sich ja quasi die Behandlung kaufen und sich dann entscheiden. Hatte ich selber mal, hatte ich mir den Arm angebrochen, nachdem ich von so einem E-Roller gefahren war. Die erste Frage, nachdem ich in die Praxis reingekommen war, Kreditkarte bitte. Ja, so ist es. Und dann Entscheidung, wie wollen Sie denn behandelt werden? Ja. Gut, mittel oder schlecht?
Und solche Gespräche prägen einen. Wenn Sie mit Patienten sprechen oder mit Ihren Angehörigen und sagen, ja, das kann man theoretisch behandeln, aber sorry, du hast leider Pech, dann sagt der Amerikaner, ja, wäre halt reich geworden, ist ja so quasi seine eigene Schuld. Aber der Europäer sagt sich, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass jemand, den man behandeln kann, aus finanziellen Gründen nicht behandelt werden kann. Und das bemühe ich mich, deswegen auch meinen Job, den ich jetzt mache. Ich finde, diesen Teil des deutschen Systems müssen wir beibehalten, dass, wenn ich eine lebensgefährliche Erkrankung habe, dass das System mir hilft und nicht nachher sagt, ja, wärst halt reich geworden, könntest du jetzt behandelt werden.
Mich interessiert trotzdem nochmal dieser Wandlungsprozess, den Sie gerade beschrieben haben. Was war das für ein Moment? War das eine plötzliche Erkenntnis, dass Sie dann sagten, ich will das eigentlich nicht mehr, sondern ich will mich jetzt für die andere Seite einsetzen, dass also eigentlich jeder dann Zugang zu guten Medikamenten hat, die Medikamente auch erschwinglich sind? Oder war das so ein langer Prozess, an dessen Ende Sie dann immer gemerkt haben, nee, ich muss jetzt was anderes machen?
Eher ein Prozess. Und im Prozess hat man eben zunehmend gemerkt, wie da die Mechanismen laufen. Es kommt immer so rüber, als wenn ich ein Pharmahasser wäre. Das bin ich gar nicht. Ich bin ein großer Freund der Pharmaindustrie. Die machen tolle Sachen. Da gibt's auch sehr, sehr engagierte Forscher. Aber man darf nie vergessen, das Ziel, nach dem der CEO gemessen wird, ist nicht, rette ich Krebs aus der Welt oder rette ich irgendwie, rette ich Malaria aus. Dessen Ziel ist, Shareholder Value zu erzeugen. Punkt. Alles andere ist ein nachgelagertes Ziel. Und für mich war es halt irgendwann, dass ich gesagt habe, das möchte ich einfach nicht mehr machen. Wir haben einfach Medikamente wirklich gehabt, wo auch die Industrie gesagt hat, die sind auch nicht besser als andere, wissen wir auch. Wie kriegen wir die trotzdem in den Markt? Das ist halt das, was wir haben, das ist alles von der Konkurrenz. Wie kriegen wir die jetzt trotzdem in den Markt? Das macht total Sinn ökonomisch. Und das dürfen wir auch ruhig probieren, aber mein Ansatz ist, wir müssen halt ein Gegengewicht dazu haben. Also ich finde nicht, dass das unmoralisch handelt, wenn er das tut, aber eine Gesellschaft muss ein Gegengewicht dazu haben. Und dann kann der versuchen, einen möglichst hohen Preis zu bekommen und die Gesellschaft muss sagen, das können wir uns aber nicht leisten. Und man muss versuchen, den vernünftigen Mittelweg zu finden. Und heutzutage haben wir das Problem, das ist unausgewogen. Die Pharmaindustrie hat viel längere Hebel. Wir erleben gerade, dass sie deutliche Drohungen auch ausspricht gegenüber der Regierung, zu sagen, dann produzieren wir nicht mehr in Deutschland, wenn die Preise sinken oder dann gibt es halt Krebsmedikamente nicht mehr. Und das, finde ich, ist moralisch nicht in Ordnung. Weil es eben kein Porsche und kein iPhone ist, sondern wir brauchen diese Medikamente.
Aber ich verstehe die Perspektive der Pharmafirmen schon auch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war vor kurzem in Wuppertal bei der Bayer AG, also dem großen deutschen Pharmakonzern, und die entwickeln dort neue Medikamente. Die haben uns gezeigt, wie sie wirklich mit großem Aufwand an der Stammzellforschung dran arbeiten, ein Medikament gegen Parkinson zu entwickeln, was ja wirklich eine echt massive Krankheit ist, für die es bislang keine adäquaten Behandlungen gibt. Und dann kommt der Schritt, wenn Sie es in Wuppertal entwickelt haben, dann wird das alles rüber transferiert nach Berkeley in Kalifornien und da wird das Medikament dann massenhaft hergestellt. Warum? Ja, weil man nur dort das Medikament zu Beginn, wenn es auf den Markt kommt, richtig teuer verkaufen kann. Und dann, wenn man nachfragt, sagen einem der CEO von Bayer, wir könnten es nicht entwickeln, wenn wir nicht diesen hohen Preis in Amerika bekämen. Dann müsstet ihr halt hier in Deutschland damit leben, dass ihr andere Medikamente bekommt.
Ja, aber das ist genau, wo die Pharmaindustrie unlauter ist. Wir haben die höchsten Medikamentenpreise in der ganzen Welt nach USA.
In Deutschland.
Das heißt, wenn dieses Argument stimmen würde, dass man da produziert, müssten wir ja heute schon einen Riesenanteil an Pharmaindustrie haben. Denn wir haben die zweithöchsten Preise, haben wir aber nicht. Produziert wird heute vor allem in Generika, hauptsächlich in Indien und in China. Die haben bekanntermaßen nicht die höchsten Erstattungspreise. Also dieses Argument zu sagen, der Produktionsort in einer weltweiten Industrie hängt davon ab, wie der regionale Kaufpreis ist. Ist einfach unsinnig. Wir sehen ja auch in den USA gerade genau das Gegenteil. Die USA versuchen den Preis gerade zu drücken. Die haben die höchsten Preise der Welt. Und trotzdem siedelt sich die Pharmaindustrie an. Oder sogar gerade deswegen. Weil Trump Druck macht und sagt, okay, ich will niedrigere Preise bezahlen und ihr müsst euch ansiedeln. Es ist ein Scheinargument. Warum die hier nicht produzieren, und da bin ich durchaus auf Seiten der Pharmaindustrie, die produzieren nicht hier, weil die Kosten hoch sind, weil die Energiekosten hoch sind, die Arbeitskosten sind hoch, die Bürokratie ist teilweise schwierig. Wenn ich Studien machen will, ist es sehr schwierig in Deutschland. Deswegen ist zum Beispiel ja damals BioNTech gegangen. Also Standortfaktoren. Und deswegen ist mein Ansatz immer, wir wollen Pharmaindustrie haben, wir wollen die fördern, müssen wir die Standortfaktoren fördern, aber nicht den regionalen Erstattungspreis. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Denn sonst dürften die auch in ganz Europa nichts mehr verkaufen, weil bei uns die höchsten Preise sind. Mhm. Und diese Durchmischung, die finde ich unlauter. Und nochmal, ich bin völlig dafür, die Pharmaindustrie zu fördern. Es ist sehr unglücklich, wenn wir eine Abhängigkeit haben dort von Produzenten, die irgendwie woanders sind. Auch sage ich mal, dass uns Forschungs-Know-how verloren geht, ist extrem ungünstig. Aber wenn ich hier eben einen Forschungsantrag ausfüllen muss, dann ist es eben unglaublich schwierig und dauert Bürokratie
ohne Deutsche Ende. Bürokratie, haben wir hier auch schon drüber gesprochen.
Geht's einfach.
Ja. Im Podcast ist wirklich ein Problem. Und ja. Hier soll es auch darum gehen, wie man solche Hürden überwinden kann. Wenn man ihnen zuhört, merkt man schon, sie verstehen die Materie und sie verstehen sie nicht nur aus der gesundheitlich-medizinischen Perspektive, sondern sie verstehen auch die Art, wie man ein Unternehmen sozusagen da drauf schaut.
Ich habe alle Aspekte gesehen,
ja. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Sie sind ja jetzt seit 2012 Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse. Unter Ihrer Führung ist die Techniker insgesamt um 54% gewachsen mit 97% Kundenzufriedenheit. Also nur 3% ihrer Kunden sind nicht zufrieden. Und Verwaltungskosten von nur 110 Euro pro Mitglied, während es im Branchendurchschnitt 170 Euro sind. Was machen Sie anders als andere?
Ich glaube, was wir grundsätzlich anders machen, was ich von Anfang an versucht habe einzuführen, ich habe immer gesagt, wir handeln wie ein Unternehmen. Wir sind aufgesetzt als Körperschaft öffentlichen Rechts und ich habe keine Aktionäre, wo ich Gewinn abführen muss. Das macht mich sozusagen nicht unternehmerisch. Aber bei allem anderen handeln wir wie ein Unternehmen. Und das bedeutet, ich sage jedem meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden sind die, die eure Arbeitsplätze sichern. Wenn die da sind, ist euer Arbeitsplatz sicher, wenn nicht, dann nicht. Und deswegen müsst ihr dafür sorgen, dass die glücklich sind. Und jetzt ist eine Krankenkasse nicht das beliebteste Thema für jeden. Das ist nicht so, dass jeder sagt, oh, ich liebe Krankenkassen. Also muss man sich doppelt anstrengen, dass man sagt, ich mag aber wenigstens meine TK. Und das bedeutet, wir setzen auf zwei Themen ganz, ganz großen Wert. Thema eins ist, super Freundlichkeit und Erreichbarkeit. Ich möchte das immer zu jedem Zeit, wir haben 24 Stunden dran, 65 Tage, wenn Sie anrufen, in Tekala am Telefon. Nicht irgendein Callcenter, was irgendwo ist, sondern ein Mitarbeiter, der auch entscheiden kann, der was weiß und der auch mitten in der Nacht irgendwas für Sie tun kann.
Finde ich sehr stark, ehrlich gesagt, weil ich hasse diese Callcenter, wo man irgendwo am Ende der Welt rauskommt.
Hast du nichts davon? Wenn du drankommst, sie sagt, ja toll, und ich rufe sie dann zurück, habe ich ja nichts davon.
Wenn man sie überhaupt erreicht.
Ja, in 20 Sekunden sind es bei uns im Schnitt durch. Und der zweite Aspekt ist, niemand bezahlt ja gerne für die Krankenkasse. Und der Haupthebel, den ich in der Hand habe, ist meine eigenen Kosten. Und das, was Sie gerade gesagt haben, deswegen arbeiten wir extrem an den Verwaltungskosten. Und ich sage, wir müssen alle unsere Prozesse so optimal wie möglich aufstellen, weil den Kostenblock habe ich in der Hand. Was der Arzt kostet, ist jetzt bei der anderen Krankenkasse das gleiche wie bei mir, habe ich nicht in der Hand. Aber meine eigenen Kosten habe ich in der Hand. Also haben wir unsere Prozesse super optimiert.
Können Sie da mal ein Beispiel geben? Was heißt das, Prozesse optimiert?
Ganz einfaches Beispiel. Wir haben zum Beispiel, als andere Krankenkassen noch alle Mitarbeiter alles gemacht haben. Das heißt, da habe ich halt einen angerufen, der war für alles zuständig. Haben wir uns schon spezialisiert und haben gesagt, ich mache natürlich Zentren. Völlig normal. Also da habe ich Menschen, die sich mit diesem spezifischen Thema beschäftigen und entsprechend auch viel, viel besser sind, viel qualifizierter, sowas zu machen. Wir sind jetzt sicher eine der vorreitenden Krankenkassen auf das Thema Agentic AI umzuspielen. Das heißt, ich bin jetzt im Moment sehr stark dabei zu überlegen, wo schaffen wir es, viele unserer Prozesse eben jetzt auf Agentic AI umzustellen.
Also künstliche Intelligenz und Agentic AI heißt ja das Coden. Den
ganzen Prozess also umzustellen.
Den ganzen sozusagen. Prozess dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz umzustellen.
So ist es.
Da passiert aber kein Schmuh.
Da passiert kein Schmuh. Wir haben, wo wir heute schon künstliche Intelligenz einsetzen, die immer so eingestellt, dass wir sagen, künstliche Intelligenz darf Prozesse freigeben, also sie darf was genehmigen, sie darf nichts ablehnen. In der Sekunde, wenn einer ablehnt, macht es ein Mensch, muss ein Mensch drauf schauen, genehmigen darf sie. Sodass wir immer sagen, okay, der Fehler ist immer zugunsten des Versicherten, wenn ein Fehler passiert. Da passiert, glaube ich, nicht mehr Fehler als bei Menschen. Ich würde nicht sagen, dass kein Fehler passiert, aber auch bei Menschen passieren Fehler. Ich glaube, der Prozess ist sicher, aber er geht vor allen Dingen schnell. Weil wir laufen doch in eine Welt rein, wo jeder seinen Assistenten auf dem Handy haben wird und er wird nicht mal bei der Krankenkasse anrufen, wird seinem Assistenten sagen, hör mal, ich brauche Krankengeld, mach das mal für mich. Und dann wird dieser Assistent ja nicht mit einem bei uns reden wollen, sondern wird da ja ein Prozess laufen müssen, der im Hintergrund das abläuft. Und wenn ich dann sage, der Prozess geht super schnell, in einer Stunde kriegst du Bescheid, dann ist das völlig unakzeptabel. Sondern in der Zukunft heißt ein Prozess jetzt. Ich will jetzt fragen, kriege ich Krankengeld, dann will ich jetzt wissen, ob ich es bekomme. Und das geht eben nur mit solchen Systemen.
Also Echtzeitantworten.
Absolut alles okay. In Echtzeit, ja. Mhm.
Jetzt nochmal trotzdem ein bisschen weiter gefasst. Es gibt in Deutschland ja 93 Krankenkassen. Jetzt haben wir über Ihre gesprochen, aber wer braucht 93 Krankenkassen?
Ja, ist eine schwierige Frage.
Mit eigenen Vorständen, eigener Bürokratie, eigener Abrechnung. Wozu?
Also erstmal muss ich sagen, brauchen tut die keiner. Man kann auch mit deutlich weniger Krankenkassen auskommen. Wir hatten auch schon weit über 1000, von daher ist 93 auch schon ganz schön wenig. Der Punkt ist allerdings, wie viele wir brauchen, sollte einfach der Markt bestimmen, wie überall anders auch. Die Politik glaubt manchmal, sie muss sich da einmischen und das ist Quatsch. Ich kann es mal einem ganz einfachen Rechenbeispiel zeigen. Wir haben ungefähr 90 Krankenkassen, Sie haben es gesagt. Etwa 60 haben etwa 10% Marktanteil. Die gesamten Verwaltungskosten der Krankenkassen sind 4%. Also haben die kleinsten 60 haben 0,4%. Wenn ich die jetzt alle zusammen fusioniere und wir sagen mal, alter Unternehmensberater, 10% geht immer, glaube ich jetzt nicht, aber können wir mal rechnen, dann sind es 0,04%. Das heißt, würde ich von 60 auf 30 runterfusionieren und hätte wirklich tolle Fusionsgewinne, was man bezweifeln kann, aber wir können ja mal theoretisch so rechnen, dann hätten wir 0,04% Kostenersparnis in der GKV. Es spielt keine Rolle. Es ist ein Scheinargument, was die Politik immer wieder rausnimmt und man braucht es auch nicht, aber wie viele man braucht, kann der Markt entscheiden. Meine Prognose ist, der Markt wird auch entscheiden, wir werden in wenigen Jahren weniger haben. Meine Zielzeit, ich glaube so 30 oder sowas. Wenn ich mich versichere, möchte ich so 20 zur Auswahl haben. Manche sind regional, manche sind an Firmen gebunden. Dann bist du vielleicht bei 30 sowas in der Größenordnung. Aber nochmal, das soll nicht die Politik festlegen, das passiert von alleine. Was zu uns kommt jedes Jahr, wenn es eine Krankenkasse wäre, wäre ungefähr die 20. größte Krankenkasse. Das heißt, es gibt 70 Krankenkassen, die kleiner sind, als was ich jedes Jahr neu aufnehme. Okay. Und da sieht man schon, dass da eine Konsolidierung drin ist.
Jetzt haben Sie gerade über sich selbst gesprochen, wie Sie selber versichert sind. Sie sind ja aber gar nicht gesetzlich versichert, sondern privat versichert. Ja. Wie kommt das?
Ja, weil ich einer der typischen Idioten bin, der im frühen Alter das irgendwie falsch unterschreibt.
Wie kam das?
Als Arzt? Ich bin junger Arzt und der eine oder andere kennt es vielleicht. Dann kommt ein Vertreter einer großen Organisation, ich kenne es nicht welche, gibt nicht so viele große Makler, und sagt, hör mal, also du bist jetzt ja fertig mit dem Studium, ist viel billiger, wenn du dich jetzt privat versichert hast, diese schönen Anatomieatlas, der eine oder andere kennt den, da gab es diese sehr schönen handgezeichneten Anatomieatlanten, kosten 100 Mark, wenn du den kriegst du auch noch, wenn du das schreibst. Das ist ja klar, unterschreibe ich. Ich hatte ja keine Ahnung vom Gesundheitssystem, also dachte ich, billig und privat, das klingt super. Und seitdem bin ich da drin. Und das zeigt auch, wie verrückt unser System ist.
Weil sie nicht mehr rauskommen.
So ist es, man kommt nie wieder raus. Ich sage immer, wie eine Fischreuse, du kannst reinschwimmen, aber nie wieder raus. Also ich bin der Vorstand der größten deutschen Krankenversicherung mittlerweile und kann nicht in meine eigene rein. Meine Frau zum Glück konnte mal, die hat da mal eine Zeit lang nicht gearbeitet, die konnte dann
nicht. Und mit jedem Lebensjahr steigen jetzt die Kosten, oder wie ist das?
Die Kosten steigen und die Versicherung steigt auch. Das ist auch so ein bisschen ein Irrtum, den manche Versicherte haben. Es gibt ja Rücklagen in der privaten Krankenversicherung, was ich übrigens sehr gut finde. Das ist ein Aspekt, den ich wirklich mag an der privaten Krankenversicherung. Aber diese Rücklagen, die decken nur ab, was ich an Kostensteigerung habe, weil ich älter werde. Die decken natürlich nicht ab, was ich an Kostensteigerung habe, einfach das Gesundheitssystem sozusagen teurer wird. Und deswegen habe ich sehr viele Schreiben auch von Versicherten, die mich immer anschreiben, sagen, ich bin jetzt irgendwie 70 Jahre alt und kriege 2.500 € Rente. Und meine Frau und ich müssen aber 1.700 € für die Krankenkasse bezahlen, weil wir privat versichert sind. Das unterschätzen viele Leute, dass der Beitrag zwar relativ stabil bleibt, aber dein Einkommen nicht. Und wenn eben vorher, sage ich mal, lass es uns nur 1.000 € sein, wenn vorher 1.000 € PKV-Beitrag okay war, solange ich noch 7.000 € verdient habe, ist es halt ein ganz anderes Thema, wenn ich 2.500 € Rente bekomme.
Keine Frage, aber auf der anderen Seite der Waagschale bekommt man natürlich als Privatpatient eine bessere Versorgung. Ich erlebe das selber ja schon. Ich bin Kassenpatient, ich muss viel länger auf Termine warten und dann beim Arzt gibt es mittlerweile 2 Schalter. Es gibt einen für die Guten und einen für die Schlechten. Und ich stehe immer beim Schlechten, weil ich dann halt nur gesetzlich versichert bin.
Ich gebe Ihnen recht mit der Wartezeit. Ich zucke bei der besseren Versorgung. Warum bei beiden? Wartezeit stimmt. Das ist völlig klar. Ich erlebe das selber auch. Wenn meine Frau einen Termin macht oder wenn ich einen Termin mache, kriege ich ihn morgen und sie muss 3 Wochen warten. Das heißt, das ist da immer auch so. Bessere Versorgung zucke ich aber, weil das Problem, was Privatversicherte haben, sie kriegen eben auch viele Dinge, die jetzt nicht unbedingt Teil einer notwendigen Versorgung sind.
Also kriegen das quasi aufgedrängt. Ja, könnte man noch Dinge. Das machen und das und so das.
Sie kriegen teilweise zu viele Dinge gemacht. Und eins muss man der GKV in Deutschland wirklich lassen, auch im internationalen Vergleich. Sie kriegen das, was sie medizinisch brauchen. Und zwar auch wirklich extrem teure Dinge. Sie kriegen auch eine Therapie, eine Million kostet eben 1 Million. Das heißt, die Behandlungsqualität ist nicht schlechter. Was besser ist bei der PKV und leider immer besser wird, deswegen ärgere mich das auch so, ist der Zugang, dass die kriegen schneller irgendwo hin und natürlich manche Komfortdinge. Sie können halt ein Einzelbettzimmer haben, wenn sie es versichert haben oder wenn sie es versichert haben, kriegen sie einen Chefarzt. Sie können ein bisschen mehr aussuchen, was dort mit drin ist. Aber deswegen ist mein Plädoyer auch immer, ich würde auf gar keinen Fall so eine Bürgerversicherung abschaffen, aber ich möchte, dass wir uns mal überlegen, wie könnte ein System aussehen, was das Beste aus der PKV und das Beste aus der GKV zusammenbringt. Nicht GKV für alle, sondern überlegen, was ist gut an der PKV, das zum Beispiel Altersrückstellung ist ein Thema, was sehr gut ist bei denen oder auch mehr vertragliche Freiheiten. Ich kann selber bestimmen, brauche ich ein Einbettzimmer oder nicht, kann ich versichern oder nicht. Bei uns ist gut, dass man jeden versichert, das heißt, sie können 100 Jahre alt sein und einen Tumor haben und HIV-positiv. Wir versichern sie trotzdem, der PKV keine Chance natürlich. Das heißt, wir müssten eigentlich mal überlegen, wie könnte so ein System aussehen, was beides zusammenbringt.
Aber das ist doch das, was zum Beispiel die SPD und die Grünen immer wieder gefordert haben.
Die fordern eine Bürgerversicherung.
Was ist der Unterschied?
Bürgerversicherung ist, ich sage es ein bisschen flapsig, das Schlechteste aus der gesetzlichen Krankenversicherung einfach für alle. Was ich möchte ist, uns anschauen, was ist gut in der privaten, was ist gut in der gesetzlichen und daraus ein neues System basteln. Und Bürgerversicherung ist einfach, wir schalten die PKV ab, am besten nur noch eine gesetzliche Krankenversicherung, das dann für
alle. Keine Privatversicherung mehr, alle ins gleiche Töpfchen. Ja,
das wäre schlecht.
Okay. Also Sie plädieren für ein neues System.
Ja, ja.
Wo sehen Sie Gleichgesinnte, die sagen, da mache ich mit, da ziehe ich mit an demselben Strang?
Gar nicht so einfach. Also es gibt im Gesundheitssystem durchaus den einen oder anderen, auch auf Ärzteseite, die das System ärgerlich finden, weil auch ein Arzt möchte seine Patienten jetzt ungern in die einen und die anderen selektieren. Muss er heute machen, aus finanziellen Gründen, kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist ja nicht, was er gerne möchte. durchaus zunehmend auch bei Politikern auf der Landesebene, weil die zunehmendes Problem haben, dass zum Beispiel Städten wie Hamburg die Ärzte natürlich nicht dahin gehen, wo die kranken Patienten sind, sondern gehen dahin, wo die privatversicherten Patienten sind, was eine individualökonomisch korrekte Entscheidung ist, aber aus Systemsicht natürlich total dämlich. Das heißt, genau da, wo viele Menschen sind, die Versorgung brauchen, lässt sich keiner mehr nieder. Und die meisten Orthopäden in Deutschland hat es am Starnberger See. Nicht, weil da das Leben so gefährlich ist. Das heißt, da muss man sich schon überlegen, was hat das für eine Steuerungswirkung? Wir haben das Problem zunehmend, dass Menschen eben im Alter in Schwierigkeiten kommen, dann auch zur Politik gehen und sagen, wie gesagt, ich 2.500 Rente, 1.000 Euro für meine Krankenversicherung, ist ein existenzielles Problem. Und damit kommt natürlich dann auch die Politik unter Druck. Also es gibt zunehmend diese Bestrebungen, aber es gibt natürlich auch viele, viele Widerstände. Die PKV lebt immer noch gut davon, Ärzte leben immer noch gut davon. Ärzte haben Angst, dass sie dann weniger verdienen, wenn die PKV nicht da ist.
Aber wie kommen Sie dahin, wenn Sie jetzt sagen, eigentlich müssen wir das Beste aus beiden Welten zusammenführen? Also wie kriegt man so einen großen Wandlungsprozess hin?
Durch das, was auch Teil meines Jobs ist, was an vielen anderen Ecken ja auch schon gelungen ist, durch ständige politische Arbeit. Dann nicht darauf hinweisen und sagen, wo sind die Probleme?
Also Sie sprechen dann mit der Gesundheitsministerin Warken oder mit den Staatssekretären
im Kanzleramt? So ist es, genau. Um versuchen sozusagen für diese Position zu werben.
Wie reagieren die dann, wenn dann Sie kommen und als nächstes kommt jemand anders und erzählt was anderes?
Man muss halt überzeugen. Ich versuche immer, meine Lobbyarbeit so zu machen, dass ich denen nicht versuche, ein X von U vorzumachen, weil ich glaube, das kann man einmal machen. Die meisten sind jetzt nicht so tief im Gesundheitssystem drin, dass man ihnen nicht einmal irgendeinen Mist erzählen könnte. Aber dann beim zweiten Mal haben sie es gemerkt, dass du beim ersten Mal Mist erzählt hast. Und da ich lange in dem System drin und mit vielen, mit denen schon lange eine Beziehung habe, ist mein Ansatz für Lobbyarbeit oder Gespräche mit denen immer zu sagen, ich bemühe mich einfach sehr ehrlich zu denen zu sein. Ich sage denen auch, wenn ich sage, das ist ein Thema, was jetzt gut für die TK ist, oder es ist ein Thema, von dem ich wirklich überzeugt bin, das einfach auch für alle gut ist. Also ich versuche das auch zu unterscheiden und einfach zu überzeugen. Und meine Erfahrung ist, die allermeisten finden diese Art von Gesprächen besser, als wenn man sie einfach voll quatscht und sie versucht, mit irgendwas tot zu labern, was sie dann, wie gesagt, vielleicht sogar glauben, dann irgendwo erzählen, dann auf die Nase fallen damit und dann reden sie nie wieder mit dir. Dann sagen sie, okay, du hast mich damals irgendwo gegenlaufen lassen, das merke ich mir.
Jetzt ist es ja soweit. Also die schwarz-rote Bundesregierung hat gesagt, sie will eine echte Gesundheitsreform durchsetzen. Nach all den Jahren, nachdem das nicht geglückt ist, es gibt ein Reformpaket. Darüber wurde jetzt in diesen Tagen nochmal gesprochen und es soll dann eben möglicherweise mit ein paar Abstrichen im Bundestag verabschiedet werden. Manche Leistungen werden gestrichen oder auch gekürzt. Zudem soll die Zuzahlung zu verschreibungspflichtigen Medikamenten wahrscheinlich erhöht werden. Wie schauen Sie drauf? Wie bewerten Sie die Lösung, die sich da jetzt gerade abzeichnet, selbst wenn an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen gerüttelt wird?
Ich versuche mal mit ärztlichem Begriff sozusagen zu erklären. Was wir jetzt machen, ist Erste Hilfe. Der Patient liegt da und ist wirklich am Verbluten. Und was wir jetzt machen, ist Erste Hilfe. Das ist wichtig, weil der Patient sonst stirbt.
Und genau, also das System sonst zusammenbricht.
Das System muss stabilisiert werden. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass erstmal gespart wird. Das ist aber keine Therapie. Therapie ist erst, ich muss mal eine richtige Diagnostik stellen und sagen, was hat der Patient überhaupt, wo ist er denn überhaupt krank? Und dann überlegen, was ist die richtige Therapie, was muss ich machen? Das kommt erst noch. Was wir jetzt haben, ist wirklich nur Erste Hilfe. Wie können wir kurzfristig dafür sorgen, dass die Beiträge nicht noch mehr explodieren? Und mittelfristig, und diese Diskussion läuft gerade, kommt dann die Diskussion, was müssen wir mittelfristig tun? Das ist eine echte Veränderung. Im Moment, diese ganze Vorschläge, von denen gerade diskutiert wird, ist fast nirgends echte Veränderung, sondern ist eigentlich fast nur, wie kann ich jetzt mal kurz dafür sorgen, dass wir nicht gleich total untergehen, sondern erstmal ein bisschen Geld sparen.
Dann lassen Sie uns das einmal noch ein bisschen auseinanderfieseln. Also ich habe verstanden, jetzt geht es nur darum, sicherzustellen, dass das System nicht zusammenbricht. Deshalb muss man einfach die Kosten ein bisschen zurückschneiden. So, d'accord, verstanden. Politik soll ja aber nicht nur quasi dafür sorgen, dass irgendwie was weiter funktioniert, sondern sie soll ja nachhaltig Politik machen, die dann auch dauerhaft funktioniert. Was würde das erfordern, ein Gesundheitssystem zu etablieren, das nachhaltig funktioniert? Kann man das allein der Politik überlassen? Müssen wir uns als Bürger da auch verändern? Müssen wir gesünder leben, nachhaltiger leben oder wie muss das funktionieren?
Also erster Aspekt, natürlich klar. In jedem System, wo Bürger sich, sage ich mal, selber um ihre Gesundheit kümmern, ist es super fürs System, weil es natürlich Kosten spart und auch für jeden Einzelnen eine total gute Sache ist. Wir reden jetzt aber ja in der Tat von systemischer Veränderung des Gesundheitssystems. Und da ist einer der größten Hebel, das, was ich ganz am Anfang des Podcasts gesagt habe, wie schaffen wir, dass Menschen nicht so alleine im Gesundheitssystem rummeandern müssen, sondern wie schaffen wir es, dass die zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle die richtige Therapie bekommen.
Wie kriegen Sie die nachgefragt? Also heißt das, der Hausarzt leitet mich dann bei allem durch und dann, wenn ich das Pech habe und verstehe mich mit dem nicht so gut, dann habe ich halt Pech gehabt? Oder habe ich eine App, die mir dann sagt, geh jetzt da und dahin, lieber Florian? Also wie läuft das?
Also unser Konzept ist in der Tat so eine Mischung aus all diesen Dingen. Es gibt ja diese Idee eines Primärarztsystems, was viele interpretieren, als ich muss halt immer erst zum Hausarzt gehen. Das halte ich für eine dumme Idee, weil unsere Hausärzte heute teilweise ohnehin schon überlastet sind.
Wenn jetzt sitze ich erst recht im Wartezimmer.
So, wenn ich also mit jedem Zeug dorthin gehen muss und muss dort warten, wird es ja nicht besser. Da wird es ja schlimmer, was irgendwo mit drin ist. Außerdem gibt es Regionen, wo es auch schwierig ist, überhaupt zum Hausarzt zu kommen, weil da eben keiner mehr ist. Also von daher halte ich das nicht für eine besonders gute Idee. Trotzdem hat der Hausarzt aber eine sehr relevante Stelle an der Steuerung eines Patienten, weil es eben der ist, wo niederschwellig die Patienten hingehen. Unser System, was wir vorschlagen, versuchen der Politik gerade sehr nahe zu bringen, ist, was wir digital vor ambulant vor stationär nennen. Was bedeutet das? Ich finde, wir müssen, bevor jemand zum Arzt geht, schon eine Möglichkeit der Steuerung haben. Weil wenn er erstmal beim Arzt ist, ist es zu spät. Hat er die Ressource ja schon in Anspruch genommen. Die Leute gehen ja nicht zum Arzt, weil sie so gern dahin gehen. Also die gibt's auch, aber die meisten Menschen gehen zum Arzt, weil sie ein Problem haben. Also muss ich eine Lösung schaffen, bevor die Menschen zum Arzt gehen. Das ist unser digitaler Ansatz. Was wir fordern ist, es muss ein System geben, was ärztlich entwickelt sein muss, kann zum Beispiel die Ärztekammer machen, bei dem ich in einer Vorabcheckung meiner Diagnose schon mal gesagt bekomme, okay, wart erst mal ab, weil das morgen auch schon wieder besser, du brauchst gar nichts machen. Oder ruf gleich den Rettungshubschrauber, weil bei dir ist ganz, ganz schlimm. Oder geh zum Arzt, ich mache auch gleich einen Termin für dich. Oder wir haben gerade ein System
vorgestellt. Das ist richtig, ich verstehe. Wenn ich Bauchschmerzen habe, zücke ich erstmal mein Smartphone, gebe dann da ein, könnten ja, Sie? Keine Kopfschmerzen, keine Fußschmerzen, ja. Sondern heute Bauchschmerzen.
Ja, könnten Sie. Sie könnten aber auch anrufen bei der 116-117, dann würde auch dieses System laufen. Sie könnten auch in die Notaufnahme gehen, wenn Sie unbedingt wollen, dann würde es aber auch dieses System laufen. Das heißt, digital heißt nicht, dass Sie unbedingt eine digitale Schnittstelle benutzen müssen, aber dass egal, wo Sie ins System rein wollen, die gleiche Logik läuft.
Also Sie müssen quasi erstmal Auskunft geben, soweit Sie selber Ihre Beschwerden einschätzen können. Gibt es irgendein Land in Europa, das das so macht?
Gibt es nicht in der Ausprägung. Es gibt, sage ich mal, Aspekte davon. Es gibt, sage ich mal, sehr viele private Anbieter, die das interessanterweise als Zusatz anbieten, als Service, weil natürlich in vielen Ländern auch nicht so einfach ist, zum Arzt zu gehen. Deshalb bist du froh, wenn du sowas hast. Wir brauchen es aber auch deswegen, weil wir eben viele auch der digitalen Angebote, auch, sage ich mal, der Alternativangebote, Telemedizin oder sowas, dort alles anknüpfen könnten. Das heißt, man hätte auf einmal die Möglichkeit, Patienten zu jedem Zeitpunkt helfen zu können. Und meine Frau zum Beispiel ist Kinderärztin, ein schönes Beispiel. Viele Menschen wissen eben gar nicht mehr, ist es jetzt okay, dass mein Kind gerade Fieber hat oder nicht. Die Eltern, die es wissen, wohnen 500 Kilometer weg. Jeder ist extrem beunruhigt, wenn sein Kind was hat. Dass die gehen alle erstmal zum Kinderarzt.
Absolut. Dann
gäbe es eine Möglichkeit zu sagen, nee, da sagt mir ein telemedizinischer Experte, das ist jetzt in dem Fall nicht schlimm oder in dem Fall ist es doch schlimm, geht zum Arzt, einfach auch eine Beruhigung.
Nur nachgefragt, Telemedizin heißt, ich sehe dann auf meinem Smartphone quasi zugeschaltet per Video einen Arzt, der mich dann befragt, was hat das Kind und so. Und
so
das,
ist es. Okay. Ja, oder wir haben heute ein System vorgestellt, heute Vormittag, sowas kann man dann auch einbetten. Da gibt es ausgebildete Fachkräfte, zu denen gehe ich hin, die erfüllen die Aufgabe, alle meine Parameter aufzunehmen. Die schauen mir ins Ohr, die schauen mir in die Dinge, die nehmen den EKG und solche Sachen ab. Aber befundet wird es dann von einem Arzt. Das heißt, der Arzt wird entlastet von all diesen Dingen, die einfach nicht unbedingt einen Arzt erfordern, macht aber dann die Diagnostik, die er selber tun kann. Und ich glaube, der Punkt ist wichtig, unser System auszuweiten, um solche Dinge mit reinzubekommen, um dann die Ärzte zu entlasten, damit die wirklich echte ärztliche Arbeit machen können.
Aber jetzt habe ich verstanden, das ist die erste Stufe, digital. Die zweite ist ambulant.
Habe ich richtig in Erinnerung? Die zweite ist ambulant. So, das heißt, klassischerweise, natürlich könnte es sein, dass der gleich ins Krankenhaus muss. Das System sagt, du hast so Herzschmerzen, geh ins Krankenhaus. Aber der normale Weg wird dann oft sein, dass er sagt, nein, bei dir musst du jetzt zu einem Arzt. Das heißt, der wird dann auch in meiner Welt einen Termin machen bei meinem Arzt gleich, weil ich bin total dämlich im System, was sagt, geh zum Arzt, guck zu, wie du einen Termin bekommst. Sondern ich finde, dann muss das System auch gleich sagen, ja, wer ist denn dein Arzt? Ich versuche bei dem jetzt einen Termin zu machen. Vielleicht, wenn du zu einem anderen Arzt gehst, geht es vielleicht sogar schneller. Das heißt, dieses Termin muss auch Übersicht haben. Dann gehe ich zu meinem Arzt und der Arzt kann dann auch sagen, wenn du bestimmte Erkrankungen hast, sind die Leitlinien in Deutschland so, dass du dann geröntgt werden musst. Wenn du geröntgt werden musst, gibt es Praxen, die eine Zertifizierung dafür haben müssen, dann überweise ich dich dorthin. Wenn ich dorthin überweise, kriegst du auch schnell einen Termin. Wenn du selber hingehst zum Radiologen, dann kriegst du eben keinen Termin, weil wir wollen ja auch eine gewisse Steuerung haben, die dort mit drin ist. Das heißt, dann ist dieser Arzt verantwortlich dafür, mich für diese Erkrankung durchs System zu steuern. Und in unserem Ansatz, deswegen, Sie haben vorhin gesagt, ich mag meinen Arzt nicht.
Deswegen bin ich in unserem Ansatz. Das habe ich nur als Beispiel
genannt.
Als
Beispiel, aber es kommt oft dieses
Gott Argument. Gottlob, falls er zuhört oder sie hört, zuhört.
Also ich mag sie. Also nicht natürlich. Für individueller Arzt. In anderen Ländern muss man sich manchmal wirklich für einen Arzt halt einschreiben und sagen, der macht das immer. In meinem System würde ich das nicht so sehen. Ich würde sagen, es ist immer gut, einen Hausarzt zu haben. Aber wenn ich mal einen anderen nehmen will, fände ich das auch okay. Also deswegen, unser System wirst du nach deinem, heute habe ich Bauchschmerzen, werde ich vielleicht einem anderen gesteuert als morgen mit Kopfschmerzen. Trotzdem würde ich jedem empfehlen, immer zum gleichen zu gehen. Will aber nicht jeder. Würde ich mir auch nicht vorschreiben. Also kannst auch zu einem anderen Arzt gehen. Aber für einen Behandlungsfall solltest du einen Arzt haben, der dich mit dieser Diagnose irgendwie koordiniert. Und bei manchen wird es auch gar nicht der Hausarzt sein. Wenn ich sowieso einen Diabetes habe, gehe immer zu meinem Diabetologen, dann kann der das auch machen. Also es kann auch mal ein Facharzt sein, aber in der Regel würde es bedeuten, dass der Hausarzt das
macht. Die dritte Stufe ist stationär.
Stationär. Das heißt, auch das wird natürlich manchmal möglich sein. Da wird es wichtig sein, die Verknüpfung besser hinzubekommen. Ich glaube, viele Menschen unterschätzen, wie stark diese Sektoren, also ambulant und stationär, heute voneinander getrennt sind. Die Patienten kommen nach Hause und der Arztbrief, der dort geschrieben wurde, kommt irgendwie 3 Wochen später bei meinem Hausarzt an. Derweil ist irgendwie die Hälfte ja schon wieder vorbei. Da habe ich irgendwie die Medikamente schon genommen oder nicht genommen, habe meine Wunde kontrolliert oder nicht.
Also da kann ich ein langes Lied von singen, von einer nahen Angehörigen. Das funktioniert überhaupt nicht, dass Krankenhäuser und Ärzte sauber miteinander kommunizieren, dann bleiben Briefe liegen, kommen zu spät an, die wissen nicht, was vorher behandelt worden ist. Deshalb da mal nachgefragt, Haben Sie den Eindruck, dass diese digitale Patientenakte, die jetzt unter wirklich großen Gebärschmerzen auf den Markt gekommen ist, dass das halbwegs funktioniert? Sollte man das jetzt machen als Bürger?
Also ist ja einer der Punkte, für die ich mich auch selber sehr, sehr stark gemacht habe und lange dafür gekämpft habe. Und der Ansatz ist auch in weiten Teilen ein DK-kopierter Ansatz, der jetzt irgendwo da ist. Ja, ich würde es jedem empfehlen zu tun, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Angelegt ist sie sowieso. Das heißt, wenn Sie nicht widersprochen haben, haben Sie die. Und dann rate ich dringend, nutze sie auch, weil dann kannst du sehen, was drin ist. Dann kann ich auch sagen, was möchte ich vielleicht auch nicht drin haben. Dann kann ich auch bestimmen, welcher Arzt soll was sehen oder nicht. Wenn ich sie nicht aktiv nutze, läuft sie einfach im Hintergrund und ich weiß gar nicht, was da alles passiert. Deswegen mein dringender Rat, auch wenn die Erstregistrierung wirklich mühsam ist, das ist in Deutschland
die ganz, macht man ganz ja schwierig. Online, ne?
Ja,
also man muss sich dann seine Daten da eingeben und dann ist das Prozess. Aber gespeichert auf der versicherten Karte.
Nein, auf der versicherten Karte ist gar nicht. Nichts gespeichert, das ist nur die
Zugangsdaten. Ach so, das ist wirklich alles nur
zentral.
Da sehen Sie mal, ich habe mich noch nicht gut genug informiert über das Ding.
Das ist zentral gespeichert, allerdings verschlüsselt, kommt man nicht dran, also auch Krankenkassen oder
so. Kommt da wirklich keiner dran?
Nee, kommt wirklich keiner
dran. Kein Hacker und so, da gab es ja Berichte, dass der Chaos Computer Club da angeblich reingekommen ist.
Ja, die sind nicht in die Akte reingekommen, die sind sozusagen in den Connector reingekommen, haben sich sozusagen als Arzt ausgegeben und haben dann darüber Daten abgegriffen. Man kann, glaube ich, beim Elektronsystem nie sagen, da kommt keiner rein. Ich bin mir relativ sicher, wenn die NSA jetzt unbedingt meine Daten haben möchte, wird sie wahrscheinlich draufkommen.
Die amerikanischen Spionen, aber ich will ja nicht, dass die alle bei mir reingucken. Das nächste Mal, wenn ich einreisen will in die Vereinigten Staaten.
Wo liegen die Daten heute? Heute liegen die Daten in der Arztpraxissystem, liegen irgendwelchen Schließfächern etc. Okay, das heißt, heute ranzukommen ist viel leichter, als es in diesem System ist. Das Problem ist, so ein System muss verhindern, dass man auf einmal an alle Daten rankommt. Das ist die Gefahr von so einem großen elektronischen System. Da ist es sehr sicher. Wenn ich sage, ich möchte an ein Datum ran, jetzt mal ganz ehrlich, dann brechen Sie eine Praxis heute ein oder bestechen den Krankenkassenmitarbeiter oder was auch immer. Da gibt es, glaube ich, einfachere Möglichkeiten, an Daten ranzukommen, als jetzt ausgerechnet dieses wirklich ziemlich sichere System zu hacken. Aber 100% sicher ist kein elektronisches System.
Jetzt gegen Ende interessiert mich aber schon nochmal ein Aspekt, auch aus eigenem Erleben. Wir reden immer viel darüber, wie man diesen Prozess, wenn man Beschwerden hat, dann verbessern kann. Sie haben jetzt gerade das 3-Stufen-Modell geschildert. Gehört nicht auch dazu, dass alle im Land sich darum bemühen, etwas gesünder zu leben und dass auch diejenigen, die sich auskennen, wie Sie zum Beispiel von den Krankenkassen, die Versicherten dazu bewegen, dass sie eben mehr Vorsorge betreiben, mehr Sport betreiben, sich gesünder ernähren und so weiter?
Ja, ich muss immer ein bisschen lachen, wenn ich diese Longevity-Sachen jetzt immer sehe.
Gibt die Bemühungen, möglichst lang zu leben. Die
möglichst lange leben wollen. Ja. Dann hunderte Supplements essen, also Nahrungsergänzungsmittel.
Wie alt möchten Sie werden?
Ich möchte vor allen Dingen gesund bleiben.
Gesund bleiben.
Lange Zeit.
Wer gesund will das nicht?
Alt wird man dann irgendwie sehen, wie alt das dann wird. Dabei ist eigentlich völlig klar, was man machen muss, um möglichst lange gesund zu bleiben. Und es ist so trivial im Aus. Du musst dich bewegen, du musst dich ausgewogen ernähren, du musst vernünftig schlafen und ein gutes soziales Umfeld haben. Das sind die 4 Punkte. Da nützt überhaupt kein Nahrungsergänzungsmittel, was dagegen angeht. Aber es sind eben Dinge, die man auch teilweise selber machen muss. Es ist eben manchmal bequemer, irgendeine Pille zu schlucken, als mich zu bewegen. Nehme ich da manchmal auch gar nicht aus. Bin auch nicht überall ein perfektes Vorbild.
Was machen Sie
aber
für Sport?
Das muss man machen. Ich mache relativ viel zugegebenermaßen so Kraftsport und meinem Crosstrainer. Sachen, die ich nebenher mal so machen
dann
kann.
Dann sind wir schon 2. Ich mache auch Kraftsport.
Ja, so ein bisschen, was man so einfach sich bewegen
und
kann.
Und das ist gesund, ja? Mache ich dann also
das
richtig.
Das ist super gesund. Jetzt gehe jetzt langsam auf die 60 sozusagen zu. Da wird es wirklich wichtig langsam, dass man sowas macht.
Weil die Muskulatur ja zurückgeht.
Genau. Ne? So ist es. Baut von alleine ab. Also deswegen, das ist ein wichtiges Thema. Wo kann die Krankenkasse unterstützen? Ich glaube, man muss erst mal sagen, es ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, für so Themen wie Ernährungsbildung und sowas zu sorgen. Das kann nicht die Krankenkasse machen. Muss schon in der Schule eigentlich klar sein, dass nicht der Sportunterricht der ist, der als erstes ausfällt, sondern dass das Themen sind, die wichtig sind. Wo wir ins Spiel kommen, ist, wenn es, sage ich mal, um gezieltere Prävention geht. Also nicht, Essen ist gesund, wenn du gesund isst, das ist, glaube ich, nicht unbedingt Aufgabe der Krankenkasse, aber zu sagen, bei dir ist ein besonderes Risiko und weil du dieses Risiko hast, solltest du noch mehr machen. Und da ist mein Plädoyer, dafür würde ich auch gern mehr Daten benutzen können. Weil der Vorteil ist, wir sind eine Körperschaft öffentlichen Rechts, das heißt, ich kann die nicht verkaufen oder irgendwas damit machen. Mein Missbrauchpotenzial ist relativ gering, wenn komme ich ins Gefängnis, ist jetzt nicht wie bei großen amerikanischen Konzernen. Dass wir wären eigentlich der ideale Anbieter zu sagen, ich habe deine Daten, ich weiß, dass du bestimmte Risikofaktoren hast. Und jede Studie zeigt, wenn ich zu dir gehen kann und sage, bei dir spezifisch ist dein Risiko so und so, dann ist es ganz anders, wenn ich sage, Rauchen ist gefährlich. Jeder weiß, dass Rauchen gefährlich ist, trotzdem rauchen die Leute. Aber wenn ich sagen kann, bei dir, du hast folgende Risikofaktoren, deswegen ist bei dir nochmal anders dann als bei anderen.
Dann kommt man sich ja ertappt vor. Wer will das denn? Wer will denn erwischt
werden? Aber jeder will gesund lang leben.
Und gemaßregelt, du darfst nicht rauchen.
Na, in China machen die das. Ist eine Frage der Kommunikation. Ich bin immer der Meinung.
Sie würden da nicht hingehen und sagen, du darfst das nicht.
Nein, ich habe an vielen Pressekonferenzen gesagt, die Krankenkasse ist nicht der Oberaufseher der Nation. Ich finde auch diese ganzen Ideen zu sagen, wenn jemand sich unvernünftig verhält, dann muss er halt einen höheren Krankenkassenbeitrag bezahlen, totaler Schwachsinn. Weil wo ist Skifahren dann unvernünftig? Also wo hört es dann an? Wo hört es dann auf? Du musst auch ein Recht auf Unvernunft haben. Aber ich finde, du musst ein Recht haben, es entscheiden zu dürfen. Also ich kann dir eben sagen, hör mal, du hast ein individuelles Risiko, damit wirst du wahrscheinlich so und so weniger leben, statistisch, was auch immer. Wenn du das und das machst, dann nicht mehr. Und diese Datenbasis, die würde ich gerne meinen Versicherten zur Verfügung stellen. Ich würde es nicht incentivieren wollen mit Krankenkassenbeiträgen, weil wie gesagt, wenn du nicht willst, findet so viel Freiheit muss man haben, dass man sagen kann, muss mich auch ungünstig vernähren können, wenn ich möchte.
Klingt alles total spannend. Wir nähern uns trotzdem rapide dem Ende dieses Podcasts. Ich habe noch 2, 3 kurze Fragen mit der Bitte um relativ präzise Antworten. Meine erste Frage, was lässt sich aus dem Reformprozess des Gesundheitssystems, wie wir es gegenwärtig erleben, für andere deutsche Herausforderungen lernen?
Es lässt sich zumindest ableiten, dass man manchmal Druck braucht, bevor sich was ändert. Also es braucht eine gewisse Notwendigkeit. Und es ließe sich daraus lernen, auch wenn es nur in Teilen eingehalten wird. Man muss einfach nicht auf alle Lobbygruppen hören. Manche Dinge muss man einfach durchziehen und dann 5 Jahre später werden alle sagen, gut, dass wir es gemacht haben.
Sie wollen viel verändern, das haben wir heute auch gehört. Haben Sie selbst mal überlegt, in die Politik zu gehen, vielleicht selber Minister zu werden?
Niemals, wäre kein Job für mich. Ich mache sehr gerne so ein bisschen auch Politik, aber ich bin sehr froh, in mein Unternehmen rückzugehen zu können und wirklich unternehmerisch handeln zu können. Das gibt mir so ein bisschen Kraft, dann auch wieder politisch handeln zu können.
Was gibt Ihnen noch Kraft, irgendein Gegenstand in Ihrem Büro, was Sie so täglich um sich haben?
Ich bin jemand, der gerne mit irgendwas rumfummelt. Das heißt, ich habe gerne in meinem Büro irgendwas, mit dem ich spiele. Und ich habe viele irgendwelche kleine Autos. Meine Referenten haben mir gerade zum Geburtstag so eine ferngesteuerte kleine Carrera-Bahn gestellt. Steht das auf meinem Tisch.
Sie haben eine Carrera-Bahn im Büro.
Ja, so kleine ferngesteuerte Autochen. Also nicht mit Schienen, sondern die man fernsteuern kann. Und ich mag einfach gerne so ein bisschen haptische Sachen. Und das lenkt mich auch davon ab, sage ich mal, von manchmal Dingen, die irgendwo sonst vielleicht anstrengend sind.
Last but not least, der wichtigste Tipp für ein gesundes Leben?
Was ich vorhin gesagt habe, Ernährung, Bewegung, Psychohygiene, vernünftige Freunde und Schlafen. Ist es eigentlich einfach?
Ich glaube, das klingt logisch und das kann jede der Hörerinnen und jeder der Hörer auch für sich durchdenken, ob das nicht vielleicht was wäre, dass man dann besser unterwegs ist. Lieber Herr Baas, herzlichen Dank, ein sehr anregendes Gespräch.
Gerne, ich danke Ihnen.
Ich nehme aus dieser Folge mit, dass das deutsche Gesundheitssystem bessere Entscheidungen braucht und den Mut, sie gegen Widerstand durchzusetzen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls Anregungen mitgenommen haben, dann freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo auf den üblichen Podcast-Plattformen. Schreiben können Sie uns auch an die E-Mail-Adresse podcasts@t-online.de. Redaktion und Produktion dieser Folge lagen bei Viola Köxt, Michaela Fischer, Nadine Schmidt, Christine Brauer und Nicolas Lindgen. Wir gehen mit vorangedacht jetzt in eine kleine Sommerpause. Im August gibt es dann die nächsten Folgen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit. Alles Gute, tschüss und bleiben Sie uns gewogen.